Verse 1 bis 3. Kolosser 2, 1 bis 3. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können, uns bitte zum Gebet erheben. Herr himmlischer Vater, wir loben, preisen und anbeten deinen heiligen Namen. Wir tun dies, weil wir uns auch heute wieder unverbunden und frei hier versammeln dürfen und dein Wort hören. Bitte segne unseren Bruder, gebe ihm Kraft, Weisheit und Vollmacht, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Und lass uns, die wir hören, unser Herzen öffnen, damit wir es in rechter Weise aufnehmen und doch ausleben können. Ja, Herr, wir möchten dich bitten für all die, die nicht in unserer Mitte sein können, für unsere Kranken und Schwachen. Segne aber auch ganz besonders unsere Schwester Claudia Steuer, die nun wieder nach Hause geschickt wurde. Herr, gebe ihr auch jetzt die Kraft, die Zeit zu überstehen, damit sie das dann bald mit ihrem Knie erledigen kann. Ja, Herr, so loben, preisen und anbeten wir deinen heiligen Namen. Amen.
Meine lieben und teuren Geschwister in Christo, liebe Freunde. Ein halbes Jahr haben wir uns nicht gesehen. Ein halbes Jahr. Und ich habe die Stunde heute Abend überschrieben mit Christus in euch. Klammer auf, eine etwas andere Predigt. 30 Jahre liegen zwischen der heutigen Predigt und meiner ersten Verkündigung, die ich hier in der Hasenheide gehalten habe, dazwischen. Allerdings mit dem gleichen Thema. Das gleiche Thema wie vor 30 Jahren. Das war 1987. Unvergessen, unwiederholbar, dass ich aus der eingemauerten DDR nach West-Berlin einreisen durfte. Anlässlich der 750-Jahr-Feier von Berlin wurde mir das Visum erteilt, völlig perplex. Und nicht denkbar, dass ich, obwohl von der Stasi überwacht, diese 3-Tages-Reise genehmigt bekam. Mit mir durfte damals Bruder Karli Knüppler auch mitreisen. Aus dieser Zeit sind wir noch Geschwister Seligenow, dann Geschwister Rezek, vor allem Werner und Resi Jähnchen und Lilo und Udo Heus, Uli Häuseler in Erinnerung. Mancher wird sich fragen, wie kommt denn überhaupt die Verbindung von mir aus dem Erzgebirge zu den Berliner zustande? Da müssen wir nochmal 28 Jahre zurückgehen. Ist nicht auszuhalten, aber ich habe nicht oft, aber jetzt habe ich mal drüber nachgedacht. Das war im Jahr 1959. Da bekam ich eine Information dass die Osternbruder Heller in Berlin eine Konferenz habe. Kurz entschlossen, mit einigem Bauchweh wegen der Kontrolle in Schönefeld. Man konnte nicht ohne weiteres in die Stadt Berlin einreisen, weil ja West-Berlin von den alliierten Siegermächten besetzt war. Ging nicht. Ja, aber das kennt die heutige Generation überhaupt nicht, was damals eigentlich uns das gekostet hatte, die Kontrolle über sich ergehen zu lassen. Natürlich haben die gefragt, wo wollen Sie hin? Ganz offen und naiv, wie wir damals waren. Ich will nach West-Berlin. So, wohin? In eine Gemeinde Hasenheide. Und was ist da los? Da predigt ein Lehrer Evangelium. Und sofort ging ein Buch auf. Und da wurde nachgeschlagen. Aber der Adolf Heller war nicht drin. Sie können weiterreisen. So ging das immer. So. Ja, also ich bin dann noch 5-mal zu solchen Konferenzen zu euch nach Berlin gefahren. Bis August 1961, wissen wir, da war die Mauer. Also mich hat diese Botschaft so tief erfasst, sodass ich noch 16 Leute vom Erzgebirge mit nach Berlin geschleppt habe. Eine lange Tradition verbindet uns mit euch. Einige Geschwister habe ich schon genannt. Dazu kommen noch Geschwister Ingo und Martina Mees und vor allem die lieben Beutlings aus Buhnsdorf, Ost-Berlin. 58 Jahre kennen wir uns. Viele sind schon entschlafen, aber noch einige von früher, die sitzen vor mir. Das ist ganz köstlich, echt köstlich. Gnädig und dankbar sind solche Beziehungen. Meine lieben Geschwister, drüben geht's weiter. Verstehen wir? So denkt ihr doch auch. Oder denkt ihr, wir hängen in einer Hängematte drin? Drüben geht's weiter. Da werden miteinander die Größe und die Herrlichkeit Gottes bestaunen und verkündigen lernen. Ja, also wir haben in den vergangenen Jahrzehnten mit euch viel Freude erlebt. Wir haben zusammen gelacht und haben auch miteinander geweint. Ja, wenn es hier ganz große und tiefgehende Spannungsfelder zu ertragen und auszuhalten waren. Ich erinnere nur einmal an das Herrenmahl, Wein oder Saft. Da war ja fast die Gemeinde auseinandergeflogen. Das war aber nur der äußere Rahmen. Im Herbst 1959, das war also meine zweite Reise hierher, zu den Vorträgen von Adolf Heller, mein brennendes Herz war vom Evangelium entzündet. Willi, du hast vorhin dafür gebetet, dass es Menschen geben darf, die noch brennend für das Evangelium einstehen. Und die das nicht nur im Kopf abhandeln. Ja, also, ich konnte es kaum aushalten und ertragen. Hier angekommen, schnappte ich mir ein Tonbandgerät zum Aufnehmen der Vorträge. Nicht wegen mir, sondern damit die Botschaft auch im Erzgebirge zu hören sein kann. Dass sie weitergegeben, vervielfältigt werden konnte. Ich kaufte mir dann zuhauf ein Tonbandgerät, noch eins dazu. Ja, und habe dann angefangen, diese Vorträge zu kopieren. Hunderte, Tausende solche Kopien habe ich gefertigt. Erst Tonbänder, dann Kassetten und neuerdings CDs. Als vor einigen Jahren die Kassetten zu Ende gehen sollten, da habe ich nochmal bei Lidl für 10.000 Kassetten. Eine Kassette 57 Cent, Rainer. Preiswert. 10.000 Kassetten gekauft. Manche haben mir an den Kopf gegriffen. Die werden nie alle. Voriges Jahr war Schluss. von dieser großen Zahl, 10.000 Kassetten zu kopieren. Müssten ja etikettiert werden und vieles andere. Noch eine aufwendige Entscheidung. Schon nach der ersten Konferenz hier in Berlin überlegte ich mir, ob nicht diese Botschaft auch gedruckt weitergereicht werden sollte. Diese Frage stellte sich bei euch überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Weil ihr schon damals schon alles in Hülle und Fülle hattet. Auch diese hoffnungsvolle und zielorientierte Botschaft. Ich bestellte mir eine Schreibmaschine, 10 Jahre Wartezeit. Dann wurden diese Vorträge auch schriftlich verfasst und ich habe dann mit Kopierpapier hunderte und tausende Kopien geschrieben. Etwas später hatte ich dann einen ganz alten Kopierapparat, der mit Wachsfolien beschrieben werden musste. Wenn man dabei erwischt wurde, gab es 10 Jahre Gefängnis. Nur zur Information. Und wir haben hinter 3 verschlossenen Türen dann viel kopiert und vervielfältigt. Natürlich habe ich mir auch Tonbandvorträge von eurem Gründer der Gemeinde, Heinrich Grossmann, besorgt. Die Sprachqualität, die war so miserabel und schlecht. Ja, aber der Inhalt hat mich fasziniert, gepackt, wegen der Klarheit, der Offenheit und vor allen Dingen der Konsequenz. Deshalb versuchte ich dann viele Vorträge neu zu übersprechen, um wenigstens den Inhalt zu retten und andere damit beschenken zu können. Ich persönlich halte Bruder Heinrich Grossmann, ihr könnt darüber ruhig anders denken, für den größten und bedeutendsten Lehrer, den Berlin je gehabt hat. Gut zuhören. Was das Geheimnis des Evangeliums von Christus und seiner Gemeinde, sein Leib, angeht. Wenn nach 100 Jahren einige wenige es sind, die als Frucht diese Herrlichkeit des Christus als Evangelium im Herzen tragen, dann dürfen wir uns wirklich darüber freuen. Ich habe neuerdings wieder einen Vortrag auf Papier bringen können, habe ihn als Heft gedruckt. Den kennt ihr gar nicht. Aber mit der Überschrift, was soll anders sein? Das Geheimnis des Evangeliums. Kostbar, fast unübertroffen. Mal war ich bei euch in Berlin. Insgesamt fast 300 Verkündigungen, einschließlich der Butlitzstraße. Und wegen keines anderen Evangeliums war ich in den 60 Jahren unterwegs, nicht nur in Berlin, sondern in noch anderen Versammlungsorten. Über 500.000 Kilometer war ich mit dem Auto unterwegs. Freizeit, Geld, Gesundheit, Lebenskraft und Energie standen für dieses Außergewöhnliche, das Unvergleichliche, das unüberbietbare Evangelium der Gnade und Herrlichkeit zur Verfügung. Mit Hingabe, mit Leidenschaft waren unsere Herzen erfüllt. Und damit meine ich natürlich auch meine Annemarie. Um das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus und seiner Leibesgemeinde der versammelten Gemeinde zu bezeugen. Ein Strich, das Thema Christus in euch. Jetzt fragen wir uns, seit wann gibt es denn das überhaupt? Christus in euch? Für mich seit der Auferstehung Jesu und der Sendung des Heiligen Geistes. Worauf es mir aber in den 62 Jahren meiner Verkündigung angekommen war, ist der Christus, das Geheimnis des Christus in euch und das unter den Nationen. Das hat es bisher nicht gegeben. weder in den Schriften des Alten Testamentes noch in den Evangelien, auch nicht in den Briefen der Beschneidung. Ein Geheimnis, was vor allen Generationen und Äonen, also Äonen sind Zeitschöpfungen, die längsten durch den Sohn, die in Gott verborgen gehalten worden sind, Geheimnisse, die verriegelt waren. Auch kein Prophet, noch einer der 12 Apostel hatte darüber Einblick und Kenntnis. Der einzige, der von Gott dazu bestimmt und herausgestellt war, der extra von dem erhöhten und verherrlichten Christus nach oben geholt wurde und dies geoffenbart bekam, war der Apostel Paulus. Wenn Paulus darauf zu sprechen kommt, dann bindet er sich niemals mit einem anderen zusammen. Auch den 12 Apostel nicht. Immer redet er in der Einzahl, in der Ich-Form, mir, mich, mein. Um einmal in einem Bild zu sprechen, hat Paulus nie im Duett gesungen. Er sang auch in keinem Quartett mit und auch in keinem Chor. Wenn er seine Stimme erhob, dann sang er höher und tiefer. Viel mehr Oktaven als Ivan Rebrov. Er durchtönt die Himmelswelt mit all den geistlichen Herrschaften und erfüllt die Tiefen und die Abgründe der Gerichte bis hinunter zum Feuersee. Christus in euch und das unter den Nationen. Das war in der gesamten prophetischen Sicht und im Wort des Alten Testamentes nicht verankert. Und da fragt man dann, Christus in uns unter den Nationen, wie kann das sein? Und wie soll das gehen, dass der Schöpfer und Lebensträger des Alls in ein Menschenherz hineinkommen kann? Dazu hat er den Heiligen Geist gegeben, dass so etwas überhaupt möglich werden kann. Haben wir bei der Zeugung und Geburt Jesu in der Maria etwa den gleichen Werdegang? Mal nachdenken. Was passiert eigentlich, wenn wir das Wort lesen, Christus in uns? Bei der Maria lesen wir, denn das in ihr Gezeugte oder besser Geborene, das von ihr erwartete Kind, ist oder stammt von dem Heiligen Geist. Nun ist aber der Gottessohn und Schöpfer des Weltalls als makelloses Lamm ohne Fehl und ohne Tadel in Bethlehem geboren worden. Sein Blut, was er am Kreuz vergoss, hatte keinen Geruch von Sünde in sich. Und war der Kaufpreis, womit der Vater die gesamte Sündenschuld des Kosmos bezahlte. Das Blut Christi. Wo kommt eigentlich das Blut? Das unser Herr Jesus von Nazareth in sich hatte her. Und wenn es ein einziges rotes Blutkörperchen in ihm mit einem Sündenbazillus gegeben hätte, dann hätte Satan und die Gegnerschaft den Kaufpreis wegen der Rückzahlung nicht akzeptiert. Der Sohn Gottes verließ die Herrlichkeit und kam in die Maria hinein. Wie ist das bei uns, wenn der Christus in uns hineinkommt? Etwa an der gleichen Weise, wie es bei der Maria geschah, nimmt der Christus von uns Anleihe? Wird er mit unserem irdischen Wesen eins, damit Leben aus Gott empfangen? Zeugt der Vater mit unserem Ja und unserem Einverständnis in uns seine Christus hinein? Liebe Geschwister, ich bin alt geworden. und habe nicht aufgehört, mich zu hinterfragen und neu denken zu lernen. Auch über dieses Geschehen. Und manchmal müssen wir eben gewohnte Denkstrukturen, die so tief eingegriffen sind, zurücklassen. Deshalb das Thema Kolosser 1, 27, Christus in euch. Und da frage ich immer, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? In Lukas 1, 35, 38 lesen wir, der Engel sprach zu Maria, denn das in dir, er sagt nicht das mit dir, mit dir Maria zusammen, sondern das in dir gezeugte und das, was als Gottessame, als Embryo in dir wachsen und du gebären wirst, stand rundherum, hundertprozentig vom Heiligen Geist. Schwieriger. Und ihre Reaktion und ihre Antwort war auf das, was der Engel sagte. Was war? Sehr entscheidend. Was sagte Maria? Mir geschehe nach deinem Wort. Ihre Reaktion und Antwort war das. Ihr Einverständnis, ihr Ja und die Bereitschaft und die bedingungslose Hingabe, dass das in ihr geschehen darf und kann, das allein. Das ist allein das Einzige, was vom Geschöpf her erbracht werden kann und muss. Nicht mit einer Vergewaltigung, dass es zu einer Zwangsbefruchtung kommt, niemals. Ich fasse einfach Gedanken zusammen, die mir in den letzten Monaten wichtig geworden sind. Der Herr spricht sein Wort durch das Evangelium in den Todeszustand eines Menschen hinein. Er weckt ihn auf und der Betroffene lernt Glauben und Vertrauen zu diesem rettenden Evangelium. Und nur das Wort Gottes, das Evangelium, besitzt die Fähigkeit, sich als Samenträger des Christus und als Heiligen Geist in ein Geschöpf hineinzulegen und es so zu verwandeln, dass es wesenhaft mit Gott gemacht wird. Also in uns wird etwas hineingelegt, ein göttlicher Same. Solche Menschen besitzen trotz ihres vergänglichen Zustandes schon jetzt und heute Gottes Natur. Sie besitzen ein Gottesgehen. In sich Leben der Unendlichkeit. Unzerstörbar, unauflöslich und unvergänglich. Ein nie endendes Leben, eine neue Wirklichkeit. Liebe Geschwister, wenn das Zeugnis nicht in uns ist, dann rennen wir wie die Verwirrten und greifen nach Dingen, die immer wieder zu fallen. Nur dort wechseln wir echten, wahren Gottesfrieden in unser Herz hinein. Wenn diese Wirklichkeit, Leben aus Gott, in uns hineingelangt. Da lesen wir in Epheser 1, da ihr gehört habt, nicht sehen, nicht Berauschung durch äußere Abläufe. Da ihr gehört habt, was denn? Das Wort der Wahrheit. Zusammengefasst, wer ist das Wort? Der Logos ist der Christus. Was ist Wahrheit? Das ist der Christus, zusammengepackt, der Christus. Da ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eine Botschaft, ist darin beinhaltet, wie und durch was ihr gerettet werdet, indem ihr dieses samenträchtige Wort glauben konntet. Und dieses Evangelium, das Wort der Wahrheit, ist gleichsam der befruchtende Samenträger, der in uns hineingelegt wird. Und Petrus sagt ja schon, wir sind nicht aus irdischen, vergänglichen Samen neu geworden, sondern aus dem unverweslichen Samen, welches ist das Wort Gottes. Das Wort ist der alleinige Samenträger. Ich habe viele Jahre gedacht, ja, wir sind auch mitbeteiligt bei dieser Neuschöpfung. Ich muss mich korrigieren. Dieses in uns neu gezeugte Leben ist eine Schöpfung Gottes. Ganz allein durch seinen Gnadenwillen. Also dieses Evangelium, das Wort der Wahrheit, ist gleichsam der befruchtende Samenträger, der in uns hineingelegt wird. Und dieser will sich auswachsen und entfalten zu einer vollen Mannesgestalt. Die Frage ist, lassen wir das zu? Das ist die Frage, sehr entscheidend. Was sagt die Maria? Mir geschehe nach deinem Wort. Lassen wir es zu, dass dieses Wort, was ein Samenträger ist, in uns zur Entfaltung kommt? Lassen wir es zu? Willigen wir ein, wenn er Christus immer größer werden will und wir immer kleiner? Das ist ein Prozess. Und der Geist Gottes, der zwingt uns nicht, den Christus in uns zur Entfaltung zu bringen. Er kann warten, sehr lange warten. Und da geht es dann zum Schluss auch über dunkle, tiefe Täler, bis wir endlich einwilligen. Wir müssen nicht erst 80 Jahre alt werden, um ein ganzes Jahr diesem in uns gelegten Samen zu haben, sondern wenn wir früh aufstehen, dann dürfen wir diesem Geist und der Christus, der in uns wohnt, sagen, bitte gestalte du mich und nimm mir alles aus der Hand, wo ich meine, ich könnte meine Entscheidung verwirklichen zu meinem eigenen Nutzen. Diese Prozesse spielen sich hundert- und tausendfältig im Leben ab. Bei mir ist das so gewesen und ist so und bei euch auch. Mir geschehe nach deinem Wort. Können wir so den Tag beginnen, lieber Vater, ich bin einverstanden. Wie du mich auch durch den Tag bringst, das weiß ich nicht. Aber ich bin einverstanden, dass du mit mir Wege gehst, Entscheidungen abnimmst, wo ich meinte, es muss so rumgehen. Nee, es geht gerade andersrum. Dass wir lernen, diesen Christus, diese Wirklichkeit, die Bestand hat und durch keine Zeit und die Degeneration des Organismus angewiesen ist. Nein, sie bleibt beständig. Deshalb lesen wir in Epheser 3, 16 sehr klar und unmissverständlich, dass der Christus durch Glauben in uns hineinkommt. Ja, das wissen wir schon lange. Schon 50 Jahre. Ich weiß es schon 65 Jahre. Und der Christus, der kommt nicht in unser Kopf hinein, sondern ins Zentrum unseres Seins, in unser Herz. Nein, das ist viel zu wenig. Was steht da? Durch Glauben will der Christus uns völlig durchwohnen. Das bedeutet, dass ich kein Reservat mehr in meinem Leben habe. Und je früher wir anfangen, dem Heiligen Geist und den in uns gezeugten Christus alle Wohnräume unseres Lebens zur Verfügung zu stellen, je mehr werden wir Darsteller der Gnade Gottes und das, was der Herr eigentlich aus uns machen will. Machen will. Wir bitten immer so, mach und gib und haben nicht gelernt, eigentlich einfach nur einverstanden zu sein. Mach mit mir doch das. Ich bin einverstanden, wenn du heute mir meine privaten Wege durchkreuzt. Es komme, wie es komme, nur dass du mit mir zu Rande kommst. Es kann nicht angehen, wirklich nicht, dass das einzige Mittel, was den Christus in uns hineinkommen und wohnen lässt, mit einer Wassertaufe ausgewechselt wird. Verstehen wir das? Dass zudem noch irgendetwas hinzugefügt werden muss. Und man kann ja kaum in einer Gemeinde Mitglied werden, ohne mit ein paar Tropfen Wasser oder unten durch, ist egal. Weil nichts verwandelt herauskommt. Ich frage immer, ist es denn nicht ins Bewusstsein gestellt worden, dass in der sogenannten Taufwiedergeburt die gesamte fromme Kirchen- und Gemeinschaftswelt mit diesem Ritual der Wassertaufe die Leute zu Kindern Gottes, zu Gliedern des Christus, der Gemeinde, zu Mitgliedern einer Kirche macht, eines der schlimmsten Irrlehren ist? Das war das Erste, was ich gelernt habe mit diesem Evangelium. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich trete aus der evangelisch-lutherischen Kirche aus. Das sagt meine Mutter, Gung, das kannst du nicht machen. Was sollen die Leute im Dorf denken? Du bist dann gottlos. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, mit 51, aber nach einem Vierteljahr war der Entschluss fest. Ich trete aus. Es ist ein Hohn, dem Wort Gottes kein Gehör zu schenken. Zur Erinnerung noch einmal. In der Gnade? Nein, wir lesen es 100 Mal. Aber in der Konsequenz lassen wir es nicht stehen. In der Gnade seid ihr gerettet. In der Gnade seid ihr gerettet. Mittels des Glaubens. Und dass wir auch wissen, dass der Glaube nicht ein Produkt von uns ist, sagt der Apostel Paulus anschließend, nicht aus uns. So, auch dieser Glaube. Wir kommen dann noch einmal kurz darauf zurück. Der Glaube. Gottes Gnadengeschenk ist es, nicht einmal der Glaube kann von uns erbracht werden. Galater 3, denn ihr alle, schön, wenn das stimmen würde, alle, heute, denn ihr alle, was seid ihr? Ihr seid durch den Glauben Kinder Gottes. Reicht uns das? Nein, es reicht uns nicht. Es muss doch etwas sein. Eine nicht zu beschreibende Aussage ist das. Bevor ein Mensch dem Wort und Evangelium glauben kann, ist zuvor Gnade bereitgestellt worden. Und in diesem Fall wurde für uns, die wir glauben konnten und können, das schon vor Beginn der Äonen, also der Zeitschöpfungen und der übrigen Schöpfung, in dem Vorsatz Gottes verankert. Die Luft holen und stehen bleiben. Noch einmal, kann das sein? In der Gnade, nur in der Gnade, konnten wir glauben und gerettet werden. Und diese Gnade, die ist so weit, reicht so weit zurück, das kann man ja gar nicht ausdenken. Und wenn dieser Christus durch Glauben in einen Menschen hineinkommt, dann nimmt er nicht noch eine Hypothek bei uns auf und macht sich mit unserem irdischen Wesen gleich. Wenn ein Mensch in Christo ist, das Lied haben wir ja gesungen, und Christus in einem Menschen wohnt, dann kommt 100% Göttliches. Eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, der nach Gott geschaffen ist. In wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit in uns hinein. Ein Gottesmensch kommt in uns hinein, ein vollständiger Same. Ich sehe es euch an, wie ihr kurbelt hier oben. Mit diesem Samenkorn seines Wortes werden wir aus Gott gezeugt und einer neuen Schöpfung gleich und tragen dann einen Teil der Gott-Natur anlagemäßig, hat er angelegt, der Gott, in uns. Wir aber haben diesen unvergleichlichen Schatz göttlichen Reichtums und unzerstörbaren Lebens in ganz irdenen und zerbrechlichen Gefäßen. Und weshalb macht das Gott? Dass er diesen Schatz nicht in Lichtsgestalten in der Himmelswelt hineinzeugt, sondern in ganz, ganz armseligen, gebrechlichen Gestalten, die jeden Moment auseinanderfallen können. Warum macht er das? Auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Nichts aus uns, wirklich nichts aus uns. Die Gnade allein. Das, was hier in uns heranwächst und Gestalt gewinnt und ausgetragen wird, ich habe es so formuliert, hat nicht eine einzige menschliche Zelle von uns benötigt. Nicht eine einzige. Nicht eine einzige menschliche Zelle ist dafür passend, geeignet, tauglich und brauchbar. Da zerbricht manches Fromme. Auch wenn wir denken, wir könnten ein Stück mit hineinbinden in das Neue, was er ganz allein von oben in uns hineingelegt hat. Fleisch und Blut, das ist die irdische Substanz unseres Lebens. Die ist nicht fähig. Die ist auch nicht geeignet. Und in der Lage für die Königsherrschaft Gottes in seinem Reich. Weder der Geist, noch die Seele, noch die vergängliche Körperlichkeit hat daran Anteil. Fast wie bei einer Raupe, die sich vom Blatt grün ernährt und daran festgebunden ist, bis sie sich einbuppt und als verwandeltes und wunderbares Gottesgeschöpf buntfarbig dann in eine andere Dimension fliegen lässt. Deshalb, liebe Geschwister, diese Wahrheit hat mich ganz neu ergriffen und umgehauen. Und sie regelt so vieles in den Abläufen. Auch im Alter noch muss viel geregelt werden. Deshalb ermatten wir nicht und geben auch nicht auf. Kennen wir Geschwister, die aufgeben? Ja, die Last ist oft so groß, dass sie nicht mehr können. Und weshalb ist der Grund, weshalb wir nicht aufgeben, weshalb wir nicht einknicken? Sondern wenn auch unser äußerer Mensch, der zur Erde gehört, verfällt und aufgerieben wird, wir stehen in dem Prozess. Ich rede nicht vom grünen Tisch her. Ich weiß es, was es bedeutet, ganz drüben zu sein. Nur ein ganz dünner Vorhang. Ich weiß es. Ja. Also, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben, verdorben wird, so wird doch der innere, von Gott aus dem Himmel gegebene neue Mensch Tag und Tag erneuert. Erleben wir das, dass diese Gotteswirklichkeit manchmal durch den Alltag hindurchbricht und ein Dankgebet nach oben steigen kann? Über die Gebrechlichkeit unseres Körpers, da muss Gott nicht unbedingt heilen, sondern er kann uns in der Soße und im Leid tief liegen lassen. Denn es geschieht wirklich nichts mit uns, um uns, worüber er nicht sein Ja gesprochen hat. Und was uns dazu dient, das Allerbeste in uns ausgestalten zu lassen. Denn das schnell vorübergehend Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns als über die Maßen überschwängliches, nicht zu vergleichendes, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, indem wir, jetzt kommt das, worauf es eben dem Heiligen Geist ankommt und was die Konsequenz ist, dass göttlicher Same in uns hineingelegt worden ist durch sein Wort. Jetzt kommt es darauf an, nämlich er sagt, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, und wir sind da ständig bezaubert. Ständig bezaubert. Was denkt ihr denn, weshalb so viel Werbe drin ist? Aus den Bildern, das prägt sich so ein ins Bewusstsein, bis hinein ins Unterbewusstsein. Und dann gehen die in Lidl und in Aldi und langen nach diesem Produkt. Da heißt es, indem wir nicht das anschauen, was man sieht und zur Erde gehört. Hält das mal auf, auch bei 80-Jährigen? Man wünscht sich das. Aber die alte Natur, die bleibt fallfähig und verführungsfähig bis zum letzten Atemzug. Und deshalb ist das, was hier Paulus sagt, indem wir nicht mehr anschauen, das, was man sieht, was man berechnen, was man messen kann, was so glanzvoll ist, das, was zur Erde gehört, schauen wir an, sondern das, was man nicht sieht, habe ich nichts. Was man nicht sieht, denn das, was man sieht, was ist das? Das ist immer zeitlich und vergänglich. Im Gegensatz zu dem, was man nicht sieht, das Unsichtbare, den Unsichtbaren, das ist ewig, unzerstörbar und bleibend. Ein wichtiger Gedanke, den ich euch, ich habe mir die Notizen nochmal angeschaut vor 30 Jahren, also vor dem Mauerbruch noch zugerufen habe, wenn wir, der Osten, eines Tages auch den Wohlstand haben werden, wie ihr ihn schon jahrzehntelang gehabt haben konntet, dann stehen wir am Ende genauso fassungslos und enttäuscht davor. Bleibendes, Wesenhaftes hat es nicht gebracht. Müssen wir da ganz alt werden, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass wir ständig die Dinge, die man sieht, und die Geltung haben, ergreifen wollen, festhalten wollen, warum lassen sie wir sie nicht los? Warum lassen wir sie nicht los? Um den in uns auswachsen zu lassen. Es geht nur eins auf Kosten des anderen. Beides geht nicht. Von wegen. In den Himmel kommen, seelisch sterben und in den Himmel kommen und auf Erden alles Mögliche, Brauchbare und Erlebbare, in uns hineinzulassen. Geht nur eins auf Kosten des anderen. Christus in uns und das unter den Nationen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Liebe Geschwister, das hat es auf keiner Heilsebene je gegeben, weil diese Körperschaft, ich sag's euch aus tiefem Herzen raus, Leib Christi genannt. Nicht die Erde, sondern die Himmelswelt und die gesamte Geistlichkeit dieser Schöpfungsebene erneuern wird, neu zu machen hat. Liebe Geschwister, wir wurden nicht gefragt, als er der Allerhöchste uns vor den Äonen, ich habe nicht übersetzt, sondern so steht es da. Und so hat es der Heilige Geist platzieren wollen. Nicht vor der Welt. Nein, das hat der Heilige Geist nicht gesagt. Vor allen Äonen, das sind die längsten Zeitschöpfungen durch den Sohn. Wir wurden nicht gefragt, als er uns vor den Äonen und vor der Schöpfung für sich selbst und seinen Sohn bestimmte. Hat er dich gefragt? Da warst du noch gar nicht da und ich auch nicht. Er bat nicht um unser Einverständnis, es einholen zu dürfen, sondern sein Vorsatz beinhaltet einfach, uns vor allem Anfang aller Schöpfung zunächst eine irdische Existenz und dann auch eine überirdische, dem Christus gemäße Herrlichkeit zu geben. Ich ringe darum, liebe Geschwister, dass wir nochmal ganz konzentriert sind auf das, was das Wort eigentlich uns hier zu sagen hat. Und nur das ist der Ur- und Hintergrund, dass wir nach Jahrtausenden in das irdische Dasein gestellt worden sind. Und liefen aber von Natur wie die anderen unter dem Einfluss der Gewalt der Finsternismacht. Viele hunderttausend Jahre später, als Gott das festgelegt hat, wie die Geschichte einmal abläuft und dass der Franz und die Frieda irgendwann einmal in das irdische Leben hineingestellt werden. Das war alles schon im Hintergrund fest. Gnade. Gnade. In diesem Todeszustand sprach Gott nämlich sein Es werde Licht hinein und weckte uns auf. Der Hintergrund ist die uns zugedachte Gnade. Auch diese wurde uns vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit bereitgestellt. Steht im Text, könnten lesen. Er hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, Begabungen und Fähigkeiten, sondern nach seinem göttlichen Vorsatz, den er gefasst hat vor den Äonen und der Gnade, die er zusammen mit Christo für uns bereitgestellt hat. So weit reicht sie. So weit reicht diese Gnade. Und als er uns das zu erkennen ließ, bei der Verkündigung oder beim Lesen des Evangeliums, da schenkt er uns den Glauben, das Vertrauen zu diesem Evangelium der Rettung. Nur weil Gottes Liebesvorsatz für uns als Gemeinde, aber auch persönlich, ebenbürtige Söhne wie sein Sohn neben sich zu haben, wurden wir in das irdische Dasein gestellt und von Vater gezeugt und von der Mutter geboren. Bitte überlegen, für manche ein großer Trost. Und es gibt gezeugte Kinder Gottes, die wissen gar nicht, wie sie auf die Welt gekommen sind. Die wissen weder, wer der Vater ist, noch die Mutter. Aber bei Gott ein Ja über diese Person gesprochen hat, nämlich, wann hat er das Ja gesprochen? Bevor eine Schöpfung war und bevor Zeit war. Nur an dieser Stelle begreifen wir unser Menschsein, unser Dasein hier unten und werden dann über das Evangelium aus der tiefsten Tiefe der Verlorenheit und der Schuld des Gerichtes und des Todes als Erstlinge für ihn und der ganzen Schöpfung herausgestellt. Nicht, weil Vater und Mutter mal einen schönen Abend hatten, sind wir geworden. Verstehen wir das, dass über unsere Lebensexistenz ein Vorsatz Gottes gebreitet ist und war. Vor jeglicher Zeitbestimmung, vor jeder Schöpfung. Es war eigentlich zwingend, dass wir in die irdische Existenz hineingestellt wurden, zwingend, und ich im Jahr 1937 auf die Welt kam. Oder war das ein blinder Zufall? Keinesfalls. Bedenken wir das einmal. Oder danken wir einmal unserem Gott und Vater für unser irdisches Leben. Es ist das Ergebnis von seinem voräonischen Plan. Wenn ich solche Wörter sage, dann weiß ich schon, die junge Generation hat keinen Zugriff, hat so einen Begriff noch nie gehört. Ja, das heißt also, es gibt Äonen, die durch den Sohn geschaffen sind, und es gibt für Gott einen voräonischen Plan. Das kann sich der Schöpfer erlauben, das muss er. Wenn die Geschichte nicht über seinen Kopf zusammenfallen soll. Einen Plan, wonach das läuft. Und neben seinem Sohn war die Söhnegemeinde. Ein Vorsatz Gottes. Und weil sie vom Normalen her nicht erreicht werden konnten, hat der Vater mit seinem Sohn Gnade bereitgestellt, dass wir, wenn wir dann in die irdische Existenz hineinkommen, glauben können. Kein anderer kann heute glauben. Halten wir doch auf, unsere Verwandten den Glauben einimpfen zu wollen, mit Druck. Und dass, wenn wir das glauben können, ein Gefäß nach dem Liebesvorsatz Gottes sind. Das Ergebnis von seinem voräonischen Plan und Vorsatz ist das. Wir sind deshalb aus Geist, Seele und Leib geworden, damit der Vorsatz Gottes, der ja über unserem Leben schon vor unserer Geburt bestand, den der Vater vor aller Schöpfung der Himmel und aller Kosmosbeherrscher und alles Irdischen als unerschütterlicher Plan festgelegt und beschlossen hat, sich dann auch mit uns und an uns erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob es noch größere Botschaft gibt, die unser menschliches Sein in dem göttlichen Licht stellen kann. So gesehen sind wir rundherum ein Gegenstand, ein Gefäß, ein Organ seiner Liebesplanung. Gott hat doch nicht erst angefangen, als wir nach Luft geschnappt haben. Das könnte vielleicht für mich mal ein brauchbares Gefäß sein. Das bilde ich mir heraus. Solch ein Unsinn. Wir wissen einmal, das Geheimnis auch des Glaubens, dass wir glauben können, begreifen. Es kann keiner. Und wir können Schilder und Trompeten und wir können alles aufbauen hier. Ganz Berlin können wir beschallen, dass sie glauben sollen. Wer wird glauben? Wer wird glauben? Nur die, nach dem göttlichen Vorsatz Gnade gegeben wurde, die können glauben. Es ist ein tiefer Friede, der uns bei all dem durchs Herz geht. Wo wir auch traurig sein müssen, in den engsten Verbindungen, Ehe, Kinder, Enkel und die ganze Verwandtschaft. Gott geht eben den Weg nach seinem göttlichen Vorsatz und holt sich heute die Leute heraus, führt sie zum Glauben, die er damals in der Gnade seinem Christus gegeben hat. Wir werden unser persönliches Leben erst dann begreifen lernen, wenn uns die göttlichen Zusammenhänge, das Vorher und das Zuvor erkannt wird, die Vorausbestimmung, dem Sohne gleich zu werden, wenn das unser Herz erfüllt. Das kann man nirgends kaufen. Das kann der Heilige Geist nur in unserem Herz durch das Wort entfalten lassen. Für den Sohn, für den Vater bestimmt, als unauswechselbares Gefäß. Was er benötigt, auch als Glied eingebaut in dem Christus, damit der Christus einmal diese in uns geschenkte Gnade und Herrlichkeit auch anderen wieder zugeteilt werden kann. Und wir heute und jetzt dazu befähigt werden, dieses in uns auswirken zu lassen. Wie lange wird es wohl dauern? Ich freue mich auf den Tag, wo der Herr seine Gesamtgemeinde ins Licht stellt und so verklärt, dass kein Flecken und kein Runzel mehr zu sehen ist. Wenn uns Einblick gewährt wird, was über uns und mit uns beschlossen wurde, bevor wir waren, liebe Geschwister, was ist das für eine Herrlichkeit? Als Resultat kann man nur anbeten und diesen Vatergott in seiner Weisheit danken. Nach außen dürfen wir in allen Situationen und Lebensentwürfen gewiss sein. Die göttliche Weisheit, das Werk, was er in uns begonnen hat, zur Vollendung kommt. Er bringt das zustande und wir alle werden in die Gottesebenbildlichkeit hineingezeugt werden. Nie mehr, nie mehr. Und niemals wird sich der in uns hineingelegte und gezeugte Gottessame, der Christus, wieder sich daraus entfernen können. Dankeschön. Das sagen wir nicht nur so, sondern davon sind wir mit jeder unserer Zelle beteiligt. Jawohl, Vater, so ist es. Ich will ein Gefäß in deiner kunstvoll formierten Meisterhand bleiben und freue mich, wenn das Bild zum Schluss herauskommt, was dir Ehre macht und verherrlicht. Niemals wird der Christus sich wieder von uns verabschieden können. Ist das Evangelium? Und warum sind die neurologischen Anstalten in der Mehrzahl gefüllt mit Frommen? Die so große Sünde haben, dass sie nicht vergeben wird? Warum nimmt man diese Botschaft nicht ins Herz hinein? Mit diesem Zeugnis der Schrift über unsere eigentliche Existenz. Die eigentliche Existenz ist nicht, dass ich mit Fleisch und Blut vor euch stehe. Vor meiner Existenz hat einer über mich nachgedacht, damit dann später das herauskomme, was er als Vorsatz über uns gedacht hat. Wir lernen unser Leben ganz neu erkennen und staunen, wie das Gnadenvermögen unser Leben völlig überschwemmt, durchdringt, umgibt, wo wir hinschauen. Die Gnade ist es und sie vollendet es auch. Noch einmal, mit diesem Zeugnis der Schrift über unsere eigentliche Existenz und unserem eigentlichen geistlichen Sein vor der Erschaffung von Himmel und Erde. Und das in dem Herzen Gottes geplant. Er war extra damit beschäftigt. Nicht so nebenbei, machen wir mal ein Experiment, schaffe ich die Himmel und die Erde und dann lasse ich ein paar Menschen kommen und die lasse ich dann glauben. Liebe Geschwister, er hat sich in seinem Herzen mit uns beschäftigt und hat einen Vorsatz in sich selbst getroffen, für uns persönlich. Nicht damit wir selig sterben und in den Himmel kommen. Was sind das für Egoisten, die Frommen? Sondern, dass das Leben Gottes der Unendlichkeit, der eigentlichen Wirklichkeit schon jetzt in uns gelebt und dargestellt werden kann. Das in dem Herzen Gottes geplante. Und das wird uns eine überwältigende, nicht zu beschreibende Antwort geben. Eine durch alle Himmelswelten und Gerichtstiefen des Feuersees reichende Bedeutung haben. Wo kann solches noch von dem Glanz einer irdischen Welt an Größe und Herrlichkeit übertroffen werden. Sagt mir das mal, wo wir hingehen sollen. Um Ähnliches können wir doch alle vergessen. Warum wird so wenig unter Heiligen darüber gesprochen, sich daran erfreut, dass einer die Gesamtverantwortung über unsere Existenz getroffen hat? Und da sind wir ganz in Gottes Frieden eingehüllt. Ich wünsche, dass wir alle diese Verse, Christus in euch, Leben aus Gott, neu überdenken. Und vielleicht dieses Leben Gottes eine andere Wertigkeit geben, wie wir es bisher getan haben. Wir falten die Hände und beten. Uns darf, lieber Vater, das alles durchs Herz gehen. Dass wir lernen und völlig begreifen und zu erfassen vermögen, diese unbegrenzte Liebesenergie, die nicht allein bleiben wollte und konnte, die einmal alle Dimensionen des erschaffenen Weltalls erfüllen und durchdringen wird. Und wir dir alles in deinem Bilde wesengleich zurückbringen dürfen. Wir wagen ja gar nicht zu denken, was du uns in deinem Wort da aufzeigst an echte Wirklichkeit. So groß und gewaltig, so unbegrenzt ist deine Liebesenergie, die gar nicht aufhören kann, bis nicht auch das letzte Geschöpf und das kleinste Staubkorn dein göttliches Leben und Wesen in sich tragen wird. Da sind wir mit dir, deinem Wort und deinem Gotteswesen ganz eins. Da hast du uns dieses auch tief ins Herz geschrieben, dass die Liebesglut sich von niemandem deiner Geschöpfe verabschieden kann, bis du nicht auch das Allerletzte überführt und verwandelt haben wirst in das Strahlbild deines Christus. Und wir dürfen heute und jetzt die Erstlinge einen Anteil sein, was du dir vorgenommen hast, damit auch das erreicht werde und du vollständig zufriedengestellt bist, wenn aus jedem deiner Geschöpfe ein Echo, ein Widerhall deiner eigenen Liebe dir entgegentönen wird. Hab Dank, dass du uns hast hineinschauen lassen in dein Wort. Begleite uns auf dem Nachhauseweg und gib uns auch eine erquickende Nacht und viel Freude, wenn du uns morgen ein neues Erwachen schenkst. Wir preisen dich und danken dir von ganzem Herzen. Amen.